Herzlich willkommen zu Brandia, dem Podcast für Personal Branding und digitales Marketing. Mein heutiger Gast ist ein ganz spezieller Gast, auf den ich mich besonders freue. Er ist nicht Anwalt, er ist nicht Arzt, er ist nicht normaler BWLer oder irgendwas, sondern er ist Jazz-Gitarrist. Jazz-Gitarrist. Und da gibt es ja gar nicht so viele davon. Und was ihn nochmal besonders macht, ist, dass er nicht nur irgendein Jazz-Gitarrist ist, sondern einer, der auch wirklich erfolgreich war. Er hat viele Alben produziert. Er hat ja international Erfolg gehabt, hat 2013 den Echo Jazz Award gewonnen, 2014 von der GEMA das Europäische Musikautorenstipendium bekommen. 2017 hat ihn die Stadt Zürich ermöglicht, nach New York zu gehen und dort ein paar Monate zu leben und zu arbeiten. Und das Abgefahrene ist aber jetzt, dass er heute nicht nur Jazzgitarrist ist, sondern primär eine Marketingagentur hat und Business Consultant ist und auch eine Online-Gitarrenschule schon gelauncht hat und damit viel Erfolg hatte. Und das unterscheidet ihn natürlich von einem normalen, gewöhnlichen Jazzmusiker sehr. Also freu dich auf Max Frankl. Hi Max.
Hi Max, vielen Dank für die Einladung.
Ja, super. Also Max, cool, dass du da bist. Wir kennen uns ja so über 20 Jahre, haben uns im Landesjugend-Jazzorchester kennengelernt. Du bist damals deinen Weg gegangen, Profimusiker zu werden, das war ganz klar. Bei mir war das so, ja, ich war da so ein bisschen mehr zum Spaß dabei irgendwie. Und heute führen uns die Wege wieder auf ganz anderem Pfad zusammen, nämlich irgendwie so diese Marketing-Affinität, die wir beide teilen. Aber das ist ja erst bei dir später dann irgendwie dazugekommen oder in der Form dazugekommen. Sehr cool. Ja, es geht ja hier um Geschichten rund ums Personal Branding. Und hast du da eine klare Vorstellung davon, was das bedeutet? Oder?
Ja. Absolut. Ich glaube, Personal Branding kann man nicht, es gibt natürlich viele Möglichkeiten, wie man es definiert, aber im Prinzip ist Personal Brand ist das, was im Kopf von jemand anderem ist, wenn der an dich denkt oder sie an dich denkt. Und das sind halt, können ganz verschiedene Sachen sein, die einen dann auszeichnen oder wo dann was aufpoppt sozusagen, der ist so oder der macht das oder der macht jetzt das. Und im Prinzip ist ja Branding und Marketing ist eigentlich, da geht es immer darum, was mache ich eigentlich und wie kriege ich das so kommuniziert, dass die anderen verstehen, was ich mache? Und das ist ja im Musikbusiness ist das extrem wichtig, dass man eine Positionierung hat, weil sonst, wenn man einfach so der Horst für alles ist, dann, ja. Das hat vielleicht vor 40 Jahren super funktioniert in der LA-Studioszene, wo man so mit so einem Auto dann rumfährt mit 20 Gitarren hinten drin und alles spielen kann. Aber in der Zeit, in der ich Musiker werden wollte und es umgesetzt habe, war das im Prinzip unmöglich, für das irgendwie da angerufen zu werden, sondern man musste eine starke Marke sein. Und ich glaube, das habe ich in der Musik sehr, sehr von Beginn an schon gelernt und auch verstanden, wie das funktioniert. Und das nützt mir natürlich jetzt extrem.
Ja, ja klar. Ich meine, das war ja damals so 2.1, 2.3, 2.2. Zu einer Zeit, da gab es noch kein Facebook, da gab es noch kein Instagram, kein LinkedIn und ich glaube auch Lokalisten und StudiVZ sind erst später gekommen, ich glaube so 2005, 2006 rum. Wie hast du das denn damals so gemacht?
Also so das nach, frage mich auch. Also was meinst du, wie ich… Also,
wie, auf welchen Kanälen hast du es geschafft, mit Menschen in Kontakt zu kommen?
Also ja, auf analogen Kanälen vor allem. Also damals war im Prinzip… das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen. Es war vollkommen unklar, wer was macht, jetzt gerade so als Musiker, sondern man musste halt mit Leuten reden und dann sagen, ah, du bist gerade in Amsterdam am Studieren, ah, cool, interessant, ja, da kennst du sicher den Ding, ja, den kenne ich, mit dem habe ich schon mal Spaghetti gegessen und so. Und dann ja. War das eher so ein lokales Business oder beziehungsweise auch ein sehr analoges Business. Und man hat im Prinzip auch von seinem Ruf gelebt, so dass dann jemand gesagt hat, ah, der ist interessant, der macht das und das, der hat eine eigene Band, der tritt da und da auf, ah, der hat jetzt mit dem gespielt. Es war eine komplett andere Welt und ich habe dann zu der Zeit, kann ich mich erinnern, in Amsterdam bin ich da in diesem Computerraum gesessen und habe mich bei web.de eingeloggt, um meine E-Mails abzurufen. Also es war eine komplett andere Zeit. Es klingt jetzt so, wie wenn man jetzt irgendwie hier vom, keine Ahnung, so aus der Vergangenheit erzählt, aber für mich ist das noch sehr präsent, wie analog das war. Und viel hat funktioniert über Presse zum Beispiel, über die örtliche Tageszeitung oder auch über die Süddeutsche Zeitung oder über spezialisierte Magazine. Die ganzen Gatekeeper waren noch wirklich am Leben und haben einen guten Job gemacht, beziehungsweise war schwierig, da überall reinzukommen. Mhm. Und dann kam halt die digitale Revolution und hat alles weggewischt, wie so eine riesige Welle. Ja. Und dann ist einfach nichts mehr übrig geblieben vom Strand.
ich kann mich erinnern, 2005, 2006 war ich in Italien und da gab es auch, also da gab es keinen WLAN in dem Studentenwohnheim und das war auch total schwierig, seinen eigenen Computer da irgendwie ans Hausnetz anzuschließen. Und da gab es eben auch einen Computerraum, wo man da hingegangen ist und hat sich dann eingeloggt auf gmx.de oder web.de oder sowas und hat dann seine Mails gecheckt.
Genau, ja.
Hast du damals zu der Zeit sehr aktiv den Telefonhörer in die Hand genommen und gesagt, hey du von der Tageszeitung Weilheim, hey, ich spiele jetzt da im Jazzclub zum alten Piraten oder wie auch immer, zum rostigen Nagel. Hier hast du meine Presseinfos, Pressefoto und so, schicke ich dir per E-Mail zu. Hast du da so richtig Klinken geputzt oder warst du schon so interessant, dass die Leute immer zu dir kamen?
Ich habe, also das Erste, was ich mich erinnern kann, ist, ich habe als Student in Basel mal in einer Nacht irgendwie 150 Mails verschickt. Natürlich illegale Kaltakquise. und habe da irgendwie Journalisten beliefert und Clubs angeschrieben und so weiter. Eine ewig lange Mail mit ganz vielen Links, mit ganz vielen Anhängen. Und ich kann mich erinnern, dass ich das nur verschicken konnte, weil ich mit so einem analogen Telefonkabel meinen Laptop mit der Telefonbox irgendwie verbinden konnte. Und es hat ewig gedauert. Das war das Erste, wo ich mich wirklich an Akquise jetzt direkt erinnern kann. Und das hat auch dann, hat ganz gut funktioniert schon. Ja, aber ich war da noch sehr, ich habe da halt studiert und beim Musikspielen ist es ja so wie überall im Leben, wenn du was kannst, dann ist auch die Response von anderen besser. Und deswegen, die Zeit habe ich einfach genutzt, um möglichst viel zu lernen. Ich habe in Amsterdam studiert, was eine unglaublich gute, tolle Schule war, international, Leute aus Israel, aus, was weiß ich, aus Südamerika, wirklich, also sehr international. Aber zu der Zeit hat dann mein Lieblingslehrer, mein Lieblingsgitarrist Wolfgang Mutspiel, hat dann in Basel angefangen zu unterrichten. Der ist aus New York zurückgekommen und ist dann schnell nach Basel. Und ein anderer toller Kurt Rosenwinkel war dann in Luzern und dann war es einfach gleich, ich muss in die Schweiz, auch wenn ich von der Schweiz nichts kenne und wenn jetzt die Schweiz nicht das riesigste Mecker ist für Musik oder Jazz.
War das so 2007?
Das war 2004 bin ich in die Schweiz. Ich war 2003 in Amsterdam, 2004 bin ich in die Schweiz und genau.
Ganz schön früh.
Ja, absolut. Ja, sehr.
Cool. Ich weiß nicht, vielleicht hat es dir auch geholfen, weil du warst jetzt auch nicht so ein, wie du sagst, so ein, hast einen Jazz-Bauchladen irgendwie vor dir herumgetragen, so ich mache alles, ich mache Bebop, ich mache Cool Jazz, ich mache irgendwie Jazz-Rock, sondern hast ja schon deinen eigenen Stil sehr, also schon nicht jetzt easy listening, sondern komplex, komplizierte Harmonien und so weiter. Und ich glaube, dass du da schon sehr fortschrittlich bist, hat dir wahrscheinlich geholfen, dass du für was standest.
Ja, ich glaube, ich habe irgendwann so gecheckt, dass wenn man eigene Songs schreibt, dass man so quasi die Bedingungen selber diktieren kann, unter denen die Musik stattfindet. Und dann habe ich das ab da gemacht.
Mit was hast du angefangen? Also ich meine, du hast ja als Kind mal irgendwann oder Jugendliche angefangen, Gitarre zu spielen. Was waren so deine ersten Sachen, die du gespielt hast? Oder was war dein Einstieg?
Genau, ich habe mit 13 erst angefangen und das war klassische Gitarre. Und da habe ich einfach von so einer Lehrbuchautorin einfach die ersten drei Bände gespielt und ich bin da unfassbar schnell vorangekommen. Also ich kann mich erinnern, dass meine Klassenkameraden, die teilweise schon jahrelang Unterricht hatten, sich gefragt haben, was ist mit dem Typ los? So, und für mich war es aber irgendwie ganz normal und ich habe irgendwie das so, keine Ahnung, ich hab das wahnsinnig gern gemacht und dann was gelernt und bin dann mal zu einem nächsten Lehrer und dann gab es eine Schulbigband bei uns und da wollte ich dann Schlagzeuger werden, weil da das Schlagzeug war, hatte so eine exponierte Rolle in der Big Band. Yeah. Und dann hat aber mein Papa gesagt, der war damals noch Lokführer bei der Deutschen Bahn im Wechseldienst, hat er gesagt, das ist absolut ausgeschlossen, dass ich Schlagzeug lernen kann. Und das nächste, was ich mir erinnern kann, ist eine klassische Gitarre, die in einem tollen Gigbag bei mir im Zimmer steht. Und dann ging's los.
Hattest du auch mal so Ausflüge ins Bereich so Classic Rock, Blues oder war es immer schon so Klassik und dann gleich Jazz?
Ich hatte in unserer Schulbackband gab es dann so eine andere Band, quasi wie so eine private Unterband und die haben vor allem Red Hot Chili Peppers gespielt und ein bisschen Progressive Metal, Dream Theater und solche Sachen. Also ich habe das alles gemacht, nur irgendwann war das Problem, ich muss mich entscheiden zwischen Tinnitus für den Rest meines Lebens oder doch einer Karriere als Musiker und mich dann für die Musikerkarriere entschieden.
Ja, cool. Ja gut, und jetzt kommt dann so ein entscheidender Punkt, wo ich dann wahrgenommen habe, so, ey, der Max ist jetzt, der macht auch noch andere Sachen irgendwie oder der ist auch gut im Marketing, wobei ich damals noch gar nicht wusste, was Marketing ist. 2017 habe ich dann ein Newsletter von dir gelesen und Nee, Quatsch, ein Podcast von dir gehört. Ein Podcast von dir gehört, wo du aber zum Thema Aufbau einer Fanbase, einer Community sprichst. Mhm. So von wegen, dass es halt nicht reicht, einfach beim Kick zu sagen, ja, so und jetzt hier sind meine CDs, bitte, wer will, kann die dann am Eingang kaufen und so und überhaupt könnt ihr euch auch bei meinem Newsletter anmelden, weil dann kommt genau keiner so ungefähr.
Genau.
Sondern das dann gesagt, ja, es ist total wichtig, Mehrwert zu liefern und den Leuten auch wirklich was zu bieten, dass die auch Bock haben und dass sie auch darauf warten, bis du wieder den nächsten Newsletter verschickst. Also du musst praktisch da wirklich irgendwie Mehrwert liefern. Das war, glaube ich, schon so in dem Bereich, wo du schon dieser Gitarrenlehrer-Ausbildung warst, oder? Wo du praktisch schon so ein Online-Gitarrentraining hattest.
Ja,
da dachte ich mir so, wow, krass, voll interessant, fände ich eigentlich auch ziemlich cool, weil ich habe damals so ein paar Blogbeiträge schon irgendwie veröffentlicht, aber Newsletter hatte ich irgendwie nicht und mit diesem Mehrwert und Community, da war bei mir auch noch nicht viel, also eher gar nichts. Mhm. Und ich wusste auch noch nicht, was Marketing eigentlich damals ist. Aber das habe ich mir damals gemerkt. Und ja, und so haben wir uns jetzt vor ein paar Monaten oder wie lange ist es her? Ein Jahr? Halbes Jahr?
So ein halbes Jahr vielleicht, ja.
Vor einem halben Jahr hast du mich mal angeschrieben und irgendwie so sind wir jetzt da zusammengekommen und dann habe ich sehr gestaunt, dass du gesagt hast, ja, ich habe jetzt eine eigene Marketingagentur.
Mhm.
Und das würde mich jetzt interessieren, also
der Weg dahin ist ja noch weit. Wie ist das gekommen, ja?
Ja, nee, genau, also der Weg dahin ist ja weit. Es gab ja dann nochmal diese Online-Gitarren-School. Mhm. Vielleicht, das wäre jetzt interessant, wie du vom Jazzmusiker, ich meine, eigentlich könntest du, natürlich wäre es jetzt auch nochmal super interessant zu hören, wie dann deine ganzen Erfolge als Jazzmusiker waren, aber ja, ich glaube, es geht jetzt hier auch mehr so um das Thema Branding.
Ist doch super. Nee, mit den Erfolgen als Jazzmusiker, da müssen wir uns gar nicht aufhalten. Man kann sich einfach zusammenfassend merken, ich habe dieses Ding mit 6 Saiten sehr gut gespielt. Und das hat funktioniert und das hat auch dann dazu geführt, wie du erwähnt hast, wie den Echo zum Beispiel, was natürlich einfach ein Preis ist, wo man nicht mehr jedem erklären muss, dass man gut ist zum Beispiel. Das ist ein riesiger Vorteil von diesen Preisen. Und weil du jetzt gefragt hast, wie ist denn das gekommen mit der Marketingagentur? Ganz einfach.
Also, ja, und vielleicht auch vorher noch diese Gitarrenschule.
Ja, was da passiert ist. Ich habe irgendwann gemerkt, so, ich war ja 2013 länger in New York und habe so gemerkt, ich fühle mich so hin und her gerissen. Also meine Eltern sind in der Nähe von München, in Weilheim. Ich war damals sehr gerne in New York und wollte einfach Zeit verbringen. Gleichzeitig hatte ich dann noch eine feste Anstellung in der Schweiz. Da habe ich so gemerkt, ich fühle mich so zerrissen zwischen allen Orten. Und ich will eigentlich in meinem Business überhaupt keine örtliche Fixierung mehr haben. Ich möchte eigentlich von überall aus arbeiten können. Und dann habe ich irgendwie so die amerikanische Szene so beobachtet. Da gab es eine, Mariah Kors heißt die. Die hat so, das ist so die Queen von Online-Kursen. Also die hat das wirklich extremst ausgecheckt, wie man einen guten Online-Kurs gibt und wie man den auch verkauft, wie man das Marketing macht. Und habe ich so gedacht, so, das ist interessant. Habe dann aber erst noch ein Buch geschrieben in dem Verlag, weil das war so mein Jugendziel. Ich möchte ein Buch schreiben in dem Verlag, wo ich die ersten Bücher gehabt habe, im AMA-Verlag. Da wollte ich Autor sein und das habe ich gemacht. Und das war auch cool, aber ich habe dann irgendwie gemerkt, so, es hat sich mega gut verkauft, aber wir sind nicht mehr in dieser Welt, wo Bücher das Nonplusultra sind, sondern wir können eigentlich andere Wege finden, digital Sachen zu unterrichten zum Beispiel. Und das hat mich dann sehr motiviert. Ich habe dann in das Buch so ein E-Mail-Opt-in eingebaut und habe dann diese Gitarren Academy gegründet und hatte da eigentlich die Idee, den Leuten einfach zu zeigen, wie man Gitarre spielt auf einem relativ hohen Niveau, halt genau den richtigen. Mhm. Und habe dann für mich so Formate entwickelt, so zum Beispiel, also wir brauchen auf jeden Fall eine Community, die braucht Regeln, die braucht Werte, es braucht eine gewisse Kultur in meiner Academy. Ich bin kein schamloser Marketer, der einfach nur durch den Markt durchfegt und alle abzockt und dann weg ist, sondern ich will da was aufbauen, was lang dauert. Und ich habe damals sehr viel Seth Godin Bücher gelesen, habe ihn dann später auch für meinen Podcast interviewt.
Ach cool.
Das war eine coole Reise. So, ich habe immer mehr dazu gelernt, wie funktioniert das. Und das, was du gesagt hast mit den 1000 echten Fans, ist ja ein Konzept von Kevin Kelly, der das so beschrieben hat, dass man eigentlich immer 1000 echte Fans hat, dann müsste man eigentlich locker ein gutes Business haben. Oder ich glaube, er hat damals gesagt, ein 6-stelliges Business, was ja auch natürlich stimmt. Und dann habe ich diese ganzen Sachen ausprobiert und mit sehr viel Liebe und Hingabe umgesetzt, jahrelang. Und irgendwann ist dann so der Punkt gekommen, wo ich so gedacht habe, ey, Ja, das ist cool. Also mir macht es wahnsinnig Spaß, was auf der Gitarre zu zeigen und ich kann es auch sehr gut. Aber irgendwie, ich glaube, ich habe mich irgendwie in das in die Kunst, ein Business zu haben, verliebt, sozusagen. Und wenn man ein Business hat, dann muss man sich auskennen mit Zahlen, mit Marketing, mit Positionierung, mit Produktentwicklung, mit Digitalisierung. Und ich habe so gemerkt, so wie es bei mir so Klick gemacht hat, wo ich so gedacht habe, krass, das habe ich ja jetzt jahrelang gemacht. Das kann ich ja auch anderen beibringen oder ich kann ja auch für andere arbeiten. Und dann war es eben parallel so, dass viele mich gefragt haben, so Max, hä, wie geht das digital? Wie geht das mit Facebook-Ads? Kannst du unsere Google-Ads-Ticket-Kampagne machen? Und da hatte ich sehr schnell schon große Aufträge und mir hat das immer wahnsinnig Spaß gemacht. Und dann irgendwann habe ich gemerkt, so die Guitar Academy, die wird jetzt langsam weniger in meinem beruflichen Leben. Die gibt es noch, die fusioniert gerade mit einem anderen Unternehmen. Das ist natürlich alles streng geheim, darf man natürlich nicht drüber reden. Und, weil der Jazz-Gitarrenmarkt so bedeutsam ist und es dann in jeder Zeitung steht. Ja, aber also auf jeden Fall
Die
ist es,
Jazzpolizei auch
die
regelmäßig.
Jazzpolizei dann aufmerksam wird auf uns. Ja, genau. Aber also ich würde sagen, ich habe da einfach eine große Liebe entwickelt für diese ganzen Business-Sachen und habe dann für andere gearbeitet, immer schon als Digital Marketing Consultant, sicher seit 2017 oder
Krass,
so.
ja.
Ja. Und dann irgendwann habe ich so ja, hab ich verschiedene Projekte gemacht, habe zwischendurch auch mal Leuten, die Musikunterricht geben, also einiges beigebracht über digitales Marketing, habe dann eigenes Business draus gemacht und jetzt ist halt der Moment, wo das alles so zusammenkommt und ja, es fühlt sich alles sehr gut an.
Crazy. Also,
Ich hoffe, ich habe es gut erklärt.
ja, also zu der Zeit, wo du gesagt hast, okay, ich bringe jetzt anderen Leuten Gitarre spielen bei, hattest du da schon so ein bisschen Erfahrung im Unterricht gegeben? Hast du das auch mal eins zu
Ja.
eins mit Schülern und sowas
Ja,
gemacht?
ganz, ganz viel. Ja, das
Ah, ja,
war immer
cool.
eine ganz große Leidenschaft von mir,
Ja.
Unterricht zu geben und ich habe auch eine Masterarbeit über wie man das im Flow macht, geschrieben.
Ah, okay.
Und das war immer eine ganz, also mir hat es immer extrem Spaß gemacht, Leuten was beizubringen, vor allem denen das so beizubringen, dass sie wirklich auch was lernen und nicht nur die Zeit irgendwie vergeht.
Ja, und war das dann so easy peasy, mal schnell einen Kurs hochziehen oder war das echt brutal harte Arbeit?
Das war brutal
Echte
hart.
lange,
Ja.
echte langes Editieren von Videos und Skripten und so weiter. Wie kann man sich das
Das
vorstellen?
Du kannst dir das so vorstellen, dass ich habe das ja neben meiner restlichen beruflichen Tätigkeit gemacht. Also stell dir vor, ich hatte eine sehr gute Anstellung in der Schweiz. Die Schweiz ist ja allgemein eher ein Hochpreisland. Und diese Anstellung war eine der allerbesten. Das heißt, ich hatte den Vorteil, dass ich finanziell nicht viele Sorgen hatte, aber ich hatte den Nachteil, dass ich nicht so viel Zeit hatte.
Anstellung als?
Anstellung als E-Gitarrenlehrer
Okay, ja.
an einer sehr guten Schule.
Ah,
Ja,
okay, ja.
genau. Oder Jazz-Gitarrenlehrer, so Experte. Und dann habe ich das nebenbei so gemacht. Also das erste E-Book habe ich so nebenbei gelauncht und habe dann irgendwie mit diesem Launch mehr verdient als in einem Monat mit der Schule. Und also irgendwie in 48 Stunden habe ich so gedacht, das funktioniert irgendwie ganz gut. Und habe dann vor allem die Herausforderung gehabt, dass ich einfach, ich habe einfach mein, ich hatte ja kein riesiges Studio oder so. Ich hatte eine kleine Wohnung in Zürich und musste halt dort dann so filmen, dass das irgendwie alles gut ausschaut und habe meinen ersten Online-Kurs, glaube ich, mit dem iPhone 7 aufgenommen. Und ja, das, wenn draußen sich das Wetter geändert hat, hat sich auch das Bild geändert.
Cool.
Ja, das war Wahnsinn, ja.
Ein Bekannter von mir, der Uwe von Grafenstein, auch ein Marketer, war früher im Filmbusiness oder im TV-Business und der sagt, ja, also ab iPhone 7 haben die teilweise dann auch bei so Serien mal schnell so irgendwelche B-Roll, wenn mal schnell irgendwas ganz spontan war, haben die das einfach auch mit benutzt. Also geht schon.
Ja, geht, nee, es hat auf jeden
Ja.
Fall funktioniert, aber es war auf jeden Fall eine steile Lernkurve und ich musste da sehr viel lernen und es war, also ich sag mal so, in dem Business hat es jahrelang gedauert, um
Okay.
auf die Umsätze zu kommen, auf die ich jetzt komme, innerhalb von wenigen Monaten, aber ich habe in
Okay.
dem Business extrem viel gelernt.
Okay, aber das ist schon mal wichtig, dass das jetzt nicht innerhalb von 2 Wochen mal schnell hochgezogen, sondern es hat zum jahrelang, also ein jahrelanger Prozess, so einen Kurs hochzuziehen und zu verfeinern, zu verbessern.
Ja, also insgesamt das hochzuziehen hat lang gedauert. So einen Kurs hatte ich innerhalb von 3 Wochen oder so.
Ja.
Ja, und dann, ja. Ich habe den natürlich immer verkauft, bevor es ihn gab. Das ist
Okay,
vielleicht auch noch
ja.
wichtig zu sagen.
Ja.
Und ja, das hat gut funktioniert.
Okay, aber hast du dann immer wieder neue Kurse gemacht? Also so ab, zum Upsale und so weiter?
Ich habe jedes Jahr einen neuen Kurs gemacht und war sozusagen in diesem Launch Rollercoaster, den jeder und jede kennt, die im Online-Kurs-Business unterwegs ist, wo man sich nach dem Launch nicht mehr vorstellen kann, dass man jeweils nochmal einen neuen irgendwann machen will.
Okay.
Weil es so krass anstrengend ist. Ja.
Hattest du da Business-Mentoren, ich meine, du sagst jetzt ein Vorbild, war die Amerikanerin, aber hattest du da enge Gespräche mit Mentoren, Coaches, die dir gezeigt haben, so launcht man richtig, so macht man richtig solche Kurse? Gibt es ja jetzt heutzutage ganz viele.
Genau.
War das damals auch schon so oder hast du dir
das gab's auf jeden, es gab es auf jeden Fall. Also ich habe von der Mariah super viel gelernt, habe irgendwann auch ihren Kurs gebucht, ihren Jahreskurs.
Ja.
Habe auch mal andere Leute gehabt, die mir geholfen haben. Das Entscheidende an der Stelle war, dass Leute, die sich nicht mit der Musikbranche und mit der Zielgruppe ausgekannt haben, nicht so gut sagen konnten, was jetzt sinnvoll ist und was nicht. Und das ist auch einer der Bereiche, der jetzt in meiner Arbeit super wichtig ist. Also ich bin absolut der Meinung, dass natürlich Marketingprinzipien und digitales Marketing, da gibt es unterschiedliche Sachen, die man machen kann, aber man muss sich mit der Zielgruppe auskennen.
Ja.
Und je besser man die kennt, desto besser kann man auch Marketing für andere machen. Genau, ja. Aber gab es auf jeden Fall, ja, würde ich schon sagen.
Ja, cool. Ja, gut, und dann ging es irgendwie weiter in Richtung die Liebe zum Marketing und auch anderen beizubringen, wie man Marketing macht.
Mhm, ja.
Das ist cool. Dann erzähl mal da, wie es da weiterging.
Wie es da weiterging. Ich glaube, es war so, wir hatten ja irgendwann diese Phase 2020, wo alle dann so sehr viel zu Hause waren. Und mir ging es da eigentlich sehr gut. Ich habe da gerade einen Jazz-Standards-Kurs veröffentlicht. Finanziell war das auch schon, da ging es meiner Academy super gut und dann war das so, dass natürlich viele meiner bestehenden Kundinnen und Kunden, wie zum Beispiel das Gstaad-Meinhof-Festival, das ist ein ganz großes Schweizer Klassik-Festival, dass die natürlich immens viel Hilfe gebraucht haben, weil plötzlich ist deren lokales Konzertbusiness auf Null gegangen, also das ganze Festival wurde quasi abgesagt mit einigen wenigen Ausnahmen und die mussten halt dann sehr viel streamen und sehr viel irgendwie andere Formate entwickeln und ja, wie es dann weitergegangen ist, ich habe auch zu der Zeit für die GEMA sehr viele so Mitglieder-Workshops gemacht, weil die auch ein starkes Bedürfnis hatten nach digitalen Marketing-Inhalten. Habe davor mich weitergebildet an so einer Fachhochschule hier in Zürich, so ein halbjähriges Studium gemacht, digitalen Marketing, weil es mich mal interessiert hat, was so die Hochschulen dazu sagen, was ich da so mit der Academy rumgewurschtelt habe. Und ja, dann ist es alles so weitergegangen und ich weiß nicht, wie man sich das vorstellt. Es war ein bisschen so wie mit der Musik. Also ich habe in kurzer Zeit extrem viel konsumiert und gelernt. Also ich habe wirklich für mich selber Ads geschaltet, für andere Ads geschaltet, Content-Marketing gemacht, Video-Marketing gemacht, wieder Inhalte gelernt, wieder angewendet. Und es war einfach so ein kontinuierlicher Flow und so ein Lernprozess. Und es genauso wie es damals mit der Gitarre war, habe ich dann irgendwie von nichts anderem mehr geredet. Und es hat mich auch nichts anderes mehr interessiert als das.
Also bist schon ein bisschen ein Typ, der sich jetzt richtig da so reinstürzt und da
absolut
Deep Dive macht.
Ja, absolut, ja. Ja, ja.
Ja, ja. Cool. Und ja, und jetzt aktuell hast du eine Marketingagentur in Zürich.
Genau, genau. Also wir haben noch einen kleinen Schritt übersprungen. Also ich habe die letzten Jahre mich auch sehr engagiert für Leute, die Musik unterrichten, weil die haben ein ganz großes Digitalisierungsproblem und habe das auch als großen Teil von meinem Business und habe dann jetzt irgendwann gemerkt, so ich bin schon so lange in der Schweiz, ich liebe die Schweiz, ich arbeite gern mit den Leuten hier, ich mag die Mentalität, ich möchte ein stationäres Business für diesen Markt. Natürlich nicht nur für den Markt, aber auch für den Markt. Und ich habe mir dann gedacht, am meisten Spaß macht mir ja Zahlen und Recht, deswegen spezialisiere ich mich einfach auf diese beiden Zielgruppen, also Finanzen und Legal und solche Sachen. Und das klingt jetzt vielleicht für einen Jazzgitarristen klingt das mega weird, so hä, was soll der uns da erzählen? Aber der Punkt ist halt, dass diese Zielgruppe meistens das, was ich kann, nicht kann, nämlich kreativ mit Sachen umgehen, Formate sich ausdenken und auch auf Ideen kommen, zum Beispiel für Content-Marketing. Das fällt denen ganz schwer. So. Und das ist jetzt mein neues Baby. Max Frankl Consulting heißt das und das ist eine Zielgruppe, die mir sehr viel Spaß macht und zwar auch deswegen, weil die so ganz anders ist als alles in der Musik. Also also das weißt du ja, kannst ja sicher selber auch sagen, weil du ja beide Zielgruppen kennst, aber in der Musik ist alles sehr emotional, sehr mit der Persönlichkeit verbunden. Und zum Beispiel so Kunden wie Steuerberater, ich liebe das einfach, die sind so faktisch. Das ist einfach ganz anders. Ja. Das macht Spaß.
Ja, das ist so abgefahren, diese Story. Also ich bin froh, dass wir das jetzt hier festhalten.
Ja.
Also vom Jazzmusiker zu einem Kursanbieter für Musiker oder ja, Gitarrenschüler, dann zu Musiklehrern und dann zu Steuerberatern und Legal-Leuten. Also das ist eine krasse Journey. Ja, ich kenne natürlich meinen Berufsstand.
Klar.
Die meisten haben echt Schwierigkeiten, rauszugehen und sehen es auch so ein bisschen als verpönt an, über sich selber zu schreiben. Es sei denn, es ist vielleicht ein wissenschaftlicher Fachbeitrag in irgendeiner renommierten Zeitschrift, aber so über den Alltag zu dokumentieren auf LinkedIn oder Instagram, das lehnen die meisten kategorisch ab.
Ja, macht Sinn. Ja, das also finde ich auch okay und ich glaube auch, es muss nicht jetzt jeder irgendwie da so voll rausgehen und mit Pauken und Trompeten die eigene Message raushauen. Für mich halt als Unternehmer ist halt entscheidend, nicht nur an was ich arbeite, sondern mit wem ich arbeite. Und wenn ich mit richtig coolen Leuten arbeiten will, dann müssen die mich halt finden. Und wenn mich die coolen Leute nicht finden, finden mich halt alle anderen. Und dann habe ich meistens ein Problem.
Ja. Yeah. Jetzt bist du seit einiger Zeit Consultant für einen eher konservativen Bereich.
Mhm.
Und ich meine, auch da musst du ja Branding machen musst irgendwo zu einer Marke werden. Sei es eine Personenmarke, sei es Corporate Brand oder so. Wie gehst du das an? Also bist du das schon stark in der Schweiz oder ist es noch so am Aufbauen und wie gehst du es an?
Da selber eine Personal Brand für dieses Thema zu werden, meinst du, gell?
Ja, und willst du überhaupt eine Personal Brand sein, also der Max Frankl, oder willst du eher eine XY GmbH sein?
Ich will eine Personal Brand sein. Ja. Also im Moment ist es so, dass ich mehr als genug Arbeit habe. Also es ist eher so, dass ich aufpassen muss, dass ich nicht noch mehr Arbeit habe, weil ich komplett ausgelastet bin. Und weil ich jetzt auch in so einem Prozess war, ich habe es ja gesagt mit der Gitarren Academy und auch mit dem Business für die Leute, die Musik unterrichten, dass das eigentlich eher Businesses sind, die gehen jetzt weg von meiner Personal Brand. Die waren sehr stark meine Personal Brand, aber die müssen jetzt weggehen, damit Platz für anderes ist, was die Personal Brand ist. Ja. Und da bin ich gerade mittendrin in dem Prozess und ich habe jetzt auch schon einige Leute, die ich betreue in diesem ganzen Digital Marketing Space für die neue Zielgruppe. Und ich werde da in nächster Zeit da mit Personal Branding und mit meinem eigenen Marketing natürlich viel stärker in Erscheinung treten. Und da sind natürlich die Kanäle, die du auch kennst, LinkedIn, Instagram, auf jeden Fall sehr interessant. Ich habe eine Sache gelernt in den letzten Jahren und das ist, glaube ich, was extrem wichtig ist. Es gibt ja viele Leute, die ganz laut schreien, so auf YouTube, dass sie so wahnsinnig viel Umsatz haben und dass alles so total geil ist und super viel läuft. Mhm. Ich habe gemerkt, die richtig geilen Unternehmen, das sind die, die richtig viel Umsatz haben und nicht so rumschreien. Mhm. So, weil die rumschreien, die verbergen meistens irgendwas. Stimmt sicher nicht immer, aber ich glaube, manchmal stimmt's. Und deshalb ist eigentlich mein Ding. Ich lerne gerade ganz viel über diese Zielgruppen und entwickle gerade so Piloten, wie das funktionieren kann. Ich habe zum Beispiel diese Steuerberater-Zielgruppe entwickelt. Und wenn ich da dann das Ding gefunden habe, wie das am besten funktioniert, dann gehe ich damit sozusagen nach draußen. Aber das Ziel ist, die Personal Brand jetzt weiter zu stärken. Und es fühlt sich auch jetzt im Vergleich zu den letzten Jahren so an, dass ich jetzt genau weiß, was ich will und für was ich stehe. Die letzten Jahre war es oft so, ich habe sowas gestartet und dann habe ich so gedacht, ja, eigentlich will ich aber das machen, jetzt habe ich aber das noch und so. Und die letzten Jahre war viel so ein Ablösungsprozess von Sachen, die ich dann so auch aufgehört habe dann irgendwann.
Ja, also macht total Sinn, dass du halt als Brand für was stehen musst, aber wenn du für zu viel stehst, also für einen Berater, für Musiklehrer, als Musiklehrer selber und dann aber auch als Consultant für Steuerberater und für Anwälte oder so, das ist schon so unterschiedlich.
Genau.
Du hast wieder diesen breiten Bauchladen und niemand kennt sich mehr genau aus.
Genau.
Und die Leute denken, hä, ist es denn plausibel eigentlich?
Richtig, ja, genau. Kann jemand überhaupt gut sein, wenn der sich nur mit 20 Millionen anderen Sachen beschäftigt? Und deswegen, ist aber, glaube ich, ein natürlicher Prozess, dass man irgendwie so von irgendwo herkommt und dann immer wieder das aufräumen muss, was man da alles gemacht hat und dann wieder in eine neue Richtung geht.
Glaubst du, also wenn du sagst, du hast jetzt ein bisschen deine Zielgruppe auch für dich ausgemacht, glaubst du, dass du das für den Rest deines Berufslebens so haben wirst? Oder ist das auch eher eine vielleicht so 5- bis 10-jährige Journey und dann geht es vielleicht sogar weiter?
Ja, ich glaube, das ist so eine 5- bis 10-jährige Journey. Ja, auf alle Fälle.
Ja, ich finde es spannend, weil Anwälte und sowas, die ticken sicherlich komplett anders oder Steuerberater. Haben wahrscheinlich wirtschaftlich natürlich meistens mehr Verständnis für gewisse Zahlen und Fakten und so, aber tun sich schwer, überhaupt mal ein bisschen emotional zu sein und mal ja, für sich zu erzählen, vielleicht über den Alltag, vielleicht auch mal über was nicht so funktioniert hat, um ein bisschen nahbarer zu werden. Also das stelle ich mir schwierig vor. Machst du da individuelle Betreuung, 1:1 Beratung oder ist das Ziel dann auch, das Ganze zu skalieren in Programmform?
Ja, also grundsätzlich würde ich immer jedem empfehlen, egal was man macht, dass man 1:1 mit Menschen arbeitet. Weil nur wenn man das macht, dann versteht man auch, was die wirklichen Probleme sind. Weil das, was man denkt, dass die Probleme sind oder das, was die manchmal sagen, sind vielleicht gar nicht die wirklichen Probleme. Sondern es ist vielleicht eher so, dass man im Ablauf merkt, so hier hakt es aber und das findet man erst raus, wenn man sich eben ein bisschen besser kennt. Und natürlich ist die Idee, Sachen dann zu skalieren auf alle Fälle. Nur man muss natürlich schauen, das sind ja auch Dienstleistungen, die jetzt Anwälte oder Steuerberater anbieten, die sehr individualisiert sind. Und man kann jetzt nicht sagen, ja, man stülpt jetzt alles auf alle drüber. Das funktioniert natürlich auch nicht. Aber das ist auch nicht das, was ich machen will. Ich will eigentlich den Leuten helfen, mit den Tools unserer Zeit so umzugehen, dass für sie der Job einfacher wird. Und da gibt es halt extrem viel noch zu verbessern. Und gleichzeitig muss man natürlich immer auch schauen, dass man auf der sicheren Seite ist. Also Stichwort Datenschutz zum Beispiel. Das ist ja ein ganz wichtiger Punkt. Man vertraut ja Leuten, die sich mit Steuern beschäftigen, sehr stark. Und das muss natürlich auch weiterhin so bleiben. Also die können jetzt nicht plötzlich irgendwie auf irgendeiner Plattform Beratung machen, die dann in Los Angeles gehostet ist. Das geht dann nicht.
Ja, und wahrscheinlich ist es auch so, dass Steuerberater, Anwälte nicht so offen sind für so Coaching-Programme wie jetzt zum Beispiel die jungen wilden Vertriebler, die sagen, hey, für mich ist das ganz normal, ja. Ich kaufe mir jetzt bei dem und dem Coach irgendwie so ein 3-Monats-Programm oder so. Das sind jetzt Anwälte, das sind ja gerade die wissen, dass es da auch rechtlich viel Streit gibt in diesem Zusammenhang. Und
ja,
das sind wahrscheinlich die Letzten, die sagen, hurra, ich kaufe jetzt sofort so ein Programm.
Genau, aber das ist auch, also ich glaube, wenn wir jetzt über Strukturen reden, so wie glaube ich, dass es funktioniert? Ich glaube, es funktioniert so, dass wenn du jetzt selber eine Anwaltskanzlei hast, dass du eine Person hast, die sich mit diesen Themen beschäftigt. Und diese Person wird sozusagen geschult von einer externen Agentur zum Beispiel, arbeitet mit der zusammen. Und dann hast du quasi nicht das Problem, dass jemand irgendeinen komischen Kurs kaufen muss, weil du dann auch nicht das Problem hast, dass die Person dann alles selber lernen und machen muss, sondern du hast dann halt die Schulung von außen und hast aber auch eine vertrauensvolle Zusammenarbeit sozusagen.
Ja. Jetzt bist du ja in Zürich. Willst du jetzt über kurz oder lang in der Schweiz dein Business erstmal entfalten oder auch schon Deutschland oder vielleicht sogar Österreich?
Du, ich finde den Dachraum ganz cool. Ja. Wir haben halt hier in der Schweiz ein paar Vorteile gegenüber Deutschland und Österreich. Und es ist halt einfach so, dass ich habe sehr viel Erfahrung jetzt auch mit digitalen Produkten in Richtung Deutschland und Österreich und allein schon das Thema Umsatzsteuer habe ich einfach, also ja, ich weiß, dass es im B2B nicht so kompliziert ist, aber trotzdem muss man sich auch überlegen, in welchen Märkten man tätig ist, weil man natürlich immer ein gewisses Risiko hat, auch dass irgendwas schief geht oder dass irgendeine Zusammenarbeit nicht funktioniert und man dann am Schluss die Scherben aufsammeln muss. Deswegen ist mein Fokus auf jeden Fall erstmal Schweiz, aber natürlich auch der gesamte Dachraum, weil es ist ja ein Wirtschaftsraum, der auch interessant ist und ich mag ja meine alte Heimat auch gern. Also,
ja. Ja. Und wenn du jetzt dann verstärkt rausgehst mit diesen Themen, hast du da schon so für dich ausgemacht, welche Plattformen das sein sollen?
Ja, absolut. Also ich glaube, die beste B2B-Plattform, wie man an dir sieht oder an vielen anderen auch sieht, ist auf jeden Fall LinkedIn im Moment. Es ist natürlich die Frage, ist, wie man da rausgeht oder was man genau macht. Es gibt natürlich auch andere Sachen, die man machen kann, so im Vertrieb. Also man muss ja nicht nur Content Marketing machen, sondern man kann die Leute auch direkt erreichen oder mit den richtigen Messages erreichen. Aber ich glaube, wenn wir über so B2B reden, dann ist LinkedIn auf jeden Fall eine super interessante Plattform.
Ja. Ich meine, ich als Anwalt, ich kann es mir nicht vorstellen, jetzt zum Beispiel Telefonakquise zu machen, weil ich meistens gar nicht weiß, ob mein Gegenüber ein bestimmtes Problem hat. Mhm. Das ist oft so, dass die Leute halt auf mich aufmerksam werden und dann erst ein halbes Jahr später, ein Jahr später sagen, ah, jetzt brauche ich eine Marke, jetzt rufe ich den an, weil ich den halt, der fällt mir als erstes ein. Bei so Dingen wie, ich helfe dir, mehr Umsatz zu machen oder ich helfe dir mal so richtig, die PS auf die Straße zu bringen oder mehr, ja, wie gesagt, mehr Umsatz, mehr Sichtbarkeit.
Ja.
Sowas kann sich ja grundsätzlich jeder mal so immer irgendwie vorstellen. Mhm. Dass du hast wahrscheinlich in der Telefonakquise vielleicht einfach eine viel höhere Chance, dass jemand sagt, ja, eigentlich schon, why not? So, wenn das können wir ja mal ausprobieren und so. Weil das ist ein Problem, das ja jeder gerne lösen will. Zu wenig Umsatz, zu wenig Sichtbarkeit und so.
Ja.
Während ein bestimmtes rechtliches Problem hat jemand vielleicht wirklich nur mal zu einem ganz bestimmten Zeitpunkt.
Genau, ja.
Welche Rolle spielen für dich dann bezahlte Werbeanzeigen?
Eine sehr große. Also ich hab meine Getan Academy komplett auf bezahlten Werbeanzeigen aufgebaut und das ist ein sehr großer Teil von dem, was ich beruflich mache und ist natürlich auch ein sehr interessantes Feld. Also das ist auf jeden Fall eine sehr gute Möglichkeit, vor allem, weil man auch niemanden auf den Nerv gehen muss, der oder die das gerade nicht braucht. Ja. Bin ich auch nicht so richtig der Typ dafür. Also du hast die Vertriebler erwähnt. Ich bewundere das total, wie man irgendwie jeden Tag 100 Leute anruft und am Abend trotzdem noch glücklich ist, obwohl die alle keinen Bedarf haben oder ein Abwimmeln oder sowas. Aber ich glaube, für mich persönlich jetzt ist das eher nicht der richtige Weg. Mir machen andere Sachen Spaß, zum Beispiel Content Marketing. Und da ist natürlich bezahlte Werbeanzeigen sind absolut gut. Und wenn man zeigt, was man macht und wie es funktioniert und warum man das machen sollte, dann ist das ein sehr guter Weg, das zu skalieren. Ja.
Ich habe da ehrlich gesagt noch super wenig Erfahrung. Ich habe mal ein bisschen was rumprobiert. Aber bei mir ist es tatsächlich noch alles organisch im Moment. Aber ich sage nicht, dass ich es nicht mal ausprobieren will.
Ich kann es auf jeden Fall empfehlen. Ja. Das ist auf jeden Fall ein sehr guter Weg.
Müssen wir mal reden.
Ja, gerne.
Ich denke halt nur immer, ja, also Werbeanzeigen auf Google und so für Anwälte im richtigen, echten B2B-Bereich, das kann ja gar nicht so gut funktionieren. Aber ich glaube, da gibt es mittlerweile halt auch Feinheiten und Möglichkeiten, wie auch auf LinkedIn zum Beispiel Anzeigen. Das ist nicht mehr so plump, wie es früher war, dass man da auf Google bei den Treffern oben irgendwie, wir schützen ihr Recht oder so hat.
Ja, also ich glaube, der Vorteil ist halt von bezahlten Werbeanzeigen, dass du einen genauen Case formulieren kannst, warum die Person jetzt da draufklicken soll. Und wenn halt jemand gerade zum Beispiel jetzt wie bei dir Probleme hat bei der Markenanmeldung oder Hilfe braucht in dem Bereich, dann macht es natürlich total Sinn, die auf eine Landingpage zu bringen, wo die Person genau das Richtige findet für das, was da gesucht wird. Das ist logisch. Ja. Und da kann man sich halt verschiedene Cases überlegen. Jetzt auch gerade, wenn man verschiedene Bereiche hat, in denen man hilft, könnte man sich verschiedene Sachen überlegen. Und ob das dann natürlich sinnvoll ist, das ist ja alles eine Frage der Zahlen. Also das kommt da einfach drauf an, was muss ich investieren, was kriege ich wieder raus. Und dann kann man das entscheiden, ob das ein sinnvoller Weg ist. Und natürlich gibt es auch noch andere rechtliche Vorgaben, inwiefern man das machen darf und so weiter. Also das muss man alles beachten. Aber grundsätzlich würde ich schon sagen, dass Werbeanzeigen auf jeden Fall ein sehr guter Weg ist, ohne da jetzt genau ins Detail zu gehen. Also sowohl bei Facebook, Instagram, bei dem ganzen Meta-Universum als auch bei Google. Auf jeden Fall eine sehr gute Investition.
Jetzt nehmen wir mal an, du hast jetzt eine Steuerberatungskanzlei, die sagt, okay, wir könnten jetzt ein bisschen Unterstützung brauchen. Mhm. Und du hast jetzt da vielleicht drei Chefs, drei Partner, ein paar Angestellte. Mhm. Alle drei sind sehr, kommen so aus der alten Welt und können sich das noch nicht so richtig vorstellen. Sind zwar interessiert, weil sonst wären sie nicht bei dir, aber sie ticken doch noch ganz anders. Und ist das Ziel dann einen, wie du sagst, zu schulen oder versuchst du dann auch aus einem vielleicht eine Brand zu machen? Bist du auch Siehst du dich auch so ein bisschen als Branding-Agentur oder mehr, nee, ich zeige euch einfach, wie es geht und ihr müsst das aber dann schon selber machen? Wie ist da dein Ansatz?
Ja, also ich glaube, grundsätzlich ist ja, wenn jemand sagt, ich möchte jetzt was machen, dann passiert das ja immer aus einem Grund. Es wacht ja niemand morgens auf und sagt, ich möchte jetzt mal ein bisschen mehr digitales Marketing machen, weil die Leute sind ja auch viel beschäftigt und ja, müssen ihr Unternehmen führen. Das heißt, irgendwo gibt es immer ein Problem. Und das Problem, was ich zum Beispiel aktuell für jetzt gerade diesen Case mit der Steuerberatung löse, ist, dass man mehr von den richtigen Kundinnen und Kunden haben will. Und dafür braucht man jetzt, kann man verschiedene Sachen machen. Natürlich, man kann Werbeanzeigen schalten. Man kann aber natürlich auch jemand aufbauen, zum Beispiel auf LinkedIn, der genau sich mit diesem Thema beschäftigt. Und das ist zum Beispiel ja eine sehr gute Strategie, die ja jetzt nur nicht nur ich sage, sondern auch viele andere, die dann quasi sagen, ja, man müsste eigentlich im Unternehmen verschiedene Personal Brands aufbauen, die die bestimmte Expertise nach außen hin vertreten, wo dann auch wieder die richtigen Leute zu denen kommen und bei denen dann sozusagen Kunde werden wollen. Genau. Und dazu gehört natürlich auf jeden Fall auch das Branding, weil wir wollen ja uns mit Menschen verbinden und nicht mit Unternehmen. Das heißt, es ist ja wichtig, dass die Personen dann so wie sie sind auch sichtbar werden. Okay. Und ja.
Das heißt aber, du bist jetzt nicht eine Paid Ads Agentur, sondern du bist schon eher ganzheitlich unterwegs.
Ja.
Also eine Marketing Agentur, die das Ganze nicht nur auf der bezahlten Werbeanzeigenschiene macht, sondern die auch sich die Brand anschaut, das Unternehmen anschaut, machst du auch so tatsächlich Unternehmensberatung, dass du sagst, okay, eure Prozesse könnten hier und da besser sein?
Oder? Ja. Ja. Also, ja, absolut. Ja. Und zwar, ich sag dir auch warum, weil ich habe gemerkt als Unternehmer, dass man kann schon, wenn man sehr genau weiß, was man braucht, so nach dem Motto, ich bräuchte jetzt hier mal gut aufgesetztes E-Mail-Marketing oder ich bräuchte jetzt hier mal einen Funnel, dann kann man schon was machen damit. Das Problem ist aber, dass wenn man das nicht das ganze System anschaut und alles auf das auch abstimmt, dass man dann immer so Stückwerk hat. Dann hat man vielleicht einen guten Prozess beim E-Mail-Marketing, aber man weiß nicht, was man in die E-Mails reinschreiben soll oder man weiß nicht, wie man ein gutes Produkt launcht oder sowas und dann bringt das letztendlich auch nichts. Und deshalb auf jeden Fall der ganzheitliche Ansatz. Also ich bin da sehr stark der Meinung, dass man sich mit dem ganzen Ding beschäftigen muss, wenn man wirklich will, dass es so eine digitale Transformation gibt.
Ja, ist aber dann auch, wie du sagst, wie du vorher gesagt hast, nichts, was man so einfach mal schnell irgendwo in eine Schablone pressen kann.
Ja.
Weil jeder Kunde hat vielleicht ein ganz anderes Problem, oder?
Genau, absolut richtig. Und gerade um jetzt beim Beispiel zu bleiben, gerade so Branchen wie zum Beispiel Steuerberatung oder Anwalt, kannst du besser beurteilen als ich wahrscheinlich, aber ich denke, das ist auch so. Die sind ja teilweise extremst engagiert für ihre Klienten. Also die reißen sich echt ein Bein aus, damit es bei denen gut läuft. Und lustig ist, die kommunizieren das meistens gar nicht. So, das steht nirgends. Und das findet man natürlich erst raus, wenn man mit denen dann arbeitet und dann sie mal fragt, wie macht ihr eigentlich eure Arbeit? Ja, so und so, okay, ah, interessant.
So und so, ja, irgendwie 22 Uhr.
Genau, ja,
auch genau. Schnell die Frist erledigen oder irgend sowas. Also
genau.
Ich zum Glück nicht so, ich mache nicht so viel gerichtliches Zeug, aber also die Prozessanwälte haben da teilweise echt oft so richtig Stress, diesen Fristenstress und ich glaube, das versteht man von außen echt gar nicht so.
Ja. Genau, das muss man kommunizieren, damit das ankommt, ja.
Ja, wie groß bist du schon in deiner Agentur? Bist du Solopreneur oder hast du schon Mitarbeitende?
Genau, ich bin im Moment Solopreneur sozusagen. Also ich kann noch alles selber machen, aber es ist jetzt der Punkt gekommen, wo ich das nicht mehr erlangen kann. Mhm. Also das ist auf jeden Fall der Punkt. Aber es ist auch so, wie ich schon gesagt habe, also ich musste da auch in der Gitarren Academy dann viel aufräumen jetzt die letzten Monate und in anderen Sachen. Deswegen bin ich dann jetzt noch nicht so, vielleicht sagen, ich habe noch keine 10 Mitarbeitenden, die dann hier im Büro sitzen und Sachen machen. Ich bin aber auch gar nicht sicher, ob ich das will. Also es gibt ja viele so Unternehmensberatungen, die dann sagen, ja, du musst dann skalieren, dann musst du ganz viele da mitarbeiten, dann musst du ein Office und dann brauchst du so eine Firmenwagenflotte. Ehrlich gesagt, ich bin, glaube ich, eher der einfach so gute Systeme baut, dass das einfach massiv super funktioniert, ohne dass ich da so ein Office-Gebäude dann irgendwie mieten werde. Aber das werden wir noch rausfinden.
Ja, super interessant. Also ich glaube, auch im Anwaltsbereich ist das ein Riesenthema. Früher war es ja auch immer so, du hast eine größere Kanzlei gehabt, am besten viel Unterbau, der dir die ganze Arbeit wegschafft. Das Recht wird aber auch immer komplizierter, sodass es auch immer schwieriger wird, in deinem speziellen Bereich Leute zu finden, die dir das einfach sorgfältig und gut oder am besten, ohne jetzt ständig nachzufragen, wegarbeiten, sodass du dann am Ende doch wieder der bist, der es dann mit der gleichen Zeit dann auch nochmal anschauen muss. Das ist, glaube ich, im Moment ein Riesenproblem. Klar, es gibt so Geschäftsmodelle, Legal Tech und so Massenverfahren, wo du wirklich sagst, ich habe schon so elektronische oder ich habe Softwareprozesse, wo die Leute das so sich mehr oder weniger durchklicken. Die hast du schnell eingelernt, aber so richtig irgendwie komplizierte Fälle bearbeiten oder beraten ist echt schwierig. Es erfordert ja auch viel Erfahrung. Und ich glaube, dieses Modell der großen Kanzlei mit vielen Leuten, das wird auch weniger. Und es kommen immer mehr, die sagen, ich mache es alleine. Ich habe für die Prozesse, wo ich jetzt intern irgendwie Organisationsarbeit habe, da kann ich mir ja Hilfe holen. Aber die Arbeit am Mandanten, die Arbeit nach außen, praktisch Vertrieb und Fulfillment und sowas, muss ich halt selber machen. Hm. Neulich erst gelesen irgendwie, das war glaube ich von Chris Doe, wenn du halt immer mehr Leute für Sales und Vertrieb und Marketing und sowas einsetzt, sind irgendwann die, die nach außen mit den Kunden die ganze Zeit arbeiten und du bist halt von denen total abhängig. Das heißt, es ist eigentlich schon sinnvoll, eher so das interne Fulfillment und die interne Organisation, wenn dann auszulagern, aber die Arbeit mit dem Kunden solltest eigentlich schon du selber machen. Und ja, das ist ja auch oft das, was die Kunden und die Mandanten auch wollen. Die wollen ja mit dir sprechen und nicht mit irgendjemandem, der dann sagt, ah, da muss ich dann doch noch nachfragen, weiß ich jetzt auch nicht genau.
Ja, genau, stimmt.
Spannend, ja. Ich kann es mir für mich auch nicht so vorstellen, ein großes Team zu haben und dann die ganze Zeit nur Arbeit zu verteilen und Arbeit zu kontrollieren und so, sondern es macht mir eigentlich schon mehr Spaß, die Arbeit selber zu machen, mit den Leuten zu arbeiten und eher nervige Aufgaben, die mir nicht so Spaß machen, so weit wie möglich auslagern.
Ja, absolut. Also, ja.
Ja. Ich meine, ich habe das Glück, ich habe jetzt auch eine Assistentin, also schon immer, und Steuerberatung, das Ganze mache ich auch alles nicht selber, sondern also ich schreibe keine Rechnungen, ich muss keine Buchhaltung selbst machen und so. Das könnte ich auch, glaube ich, gar nicht. Aber es gibt ja Menschen, die machen wirklich alles selber. Und ich kenne auch einen Anwalt, Ex-Partner von einer großen Kanzlei, der macht gerade jetzt der entwickelt gerade so Prozesse, wie du wirklich alleine komplett alles wirklich durch Softwareunterstützung schnell und einfach hinkriegst. Das ist natürlich auch interessant. Also da wird noch viel kommen, dass du wirklich allein in der Lage bist, fast alles zu stemmen.
Ja, absolut. Glaube ich auch. Cool. Also, ja.
Ja, wie siehst du dich so in 5 Jahren? Kann man schon sagen?
Das ist eine gute Frage. Also bis jetzt, ehrlich gesagt, ich bin ganz ehrlich, bis jetzt war es immer so, dass ich ein Jahr später gedacht habe, krass, was habe ich bitte letztes Jahr gedacht? So. Und ich fürchte, dass ich das einfach fortsetzen wird. Und ich sehe mich so, dass ich mit der Personal Brand, die ich bin und die ich habe, dass ich damit das mache, was mir wirklich Spaß macht und was mir Erfüllung bringt. Und das hat bis jetzt, würde ich sagen, sensationell gut funktioniert durch diese ganzen schwierigen Zeiten auch der letzten Jahre. Und ich glaube, ich optimiere meine berufliche Laufbahn nicht auf, wie soll ich sagen, ich optimiere auf meine persönliche Freiheit. Ich will das machen, was mir wirklich am meisten Spaß macht. Deshalb bin ich Musiker geworden und nicht, habe nicht BWL studiert, ohne dass ich jetzt sagen will, dass die keine Freiheit haben. Aber das war für mich das Wichtigste und das hat natürlich unterschiedliche Komponenten, finanziell, zeitlich, dass einem niemand sagen kann, was man zu tun hat und so weiter. Aber ich mache halt das, was mir am meisten Spaß macht und wo ich denke, dass ich den meisten Mehrwert stiften kann. Und ich habe da sehr lange in der Musik unglaublich viel gegeben, dann sehr lange in der Vermittlung von Musik sehr viel gegeben, auch mit diesen Leuten, die Musik unterrichten. Es macht mir auch unfassbar Spaß, denen zu erklären, wie digitales Marketing funktioniert und wie man Produkte gestaltet, wo man eine größere Marge hat. Das ist wirklich ein cooler Beruf. Und schau mal, wo die Reise hingeht. Also ich bin super glücklich in Zürich, gehe jeden Tag am See spazieren. Ich kann mir das leisten, jeden Tag eine Stunde am See spazieren zu gehen und mache die Sachen, die mir wirklich Spaß machen und das soll einfach so weitergehen.
Cool. Aber willst du noch als Max Frankl Jazz-Gitarrist auch wahrgenommen werden?
Oder nee.
Reicht sich das ein bisschen? Oder?
Nee, eigentlich nicht. Also ich habe irgendwie so gedacht, ich würde gern wahrgenommen werden als jemand, der quasi, weißt du, wie so ein Fußballspieler, der dann irgendwann quasi fußballerisch in Rente geht und dann andere Sachen macht.
So wie Oli Kahn zum Beispiel.
Oli Kahn bin ich jetzt nicht sicher, da bin ich, glaube ich, ein anderer Typ.
Ja,
Xabi Alonso vielleicht eher. Ja. Aber, nee, aber so in der Richtung, ja, absolut. Ja.
Nee, weil Oli Kahn, viele wissen nicht so, was der macht, aber der hat, glaube ich, irgendwie ein Unternehmen und
genau.
mit ganz, ganz, ganz vielen Mitarbeitenden, also ja. echt ein großes Ding, was der da so macht. Mhm. Man muss nicht Oli Kahn-Fan sein. Ich weiß, dass der ein bisschen anders ist als du, aber.
Nee, ich war totaler Oli Kahn-Fan.
Ach so. Ja. Okay.
Immer. Nee,
aber es gibt ja auch so Fußballer, die halt dann nach Karriereende dann auch nichts mehr groß machen.
Mhm.
Und okay. Aber wie viel spielst du noch Jazz?
Das ist eine gute Frage. Also als ich selber noch in der Academy viel unterrichtet habe, war das sehr regelmäßig. Jetzt ist es so, ich spiele, wenn es mir Spaß macht. Ja, ich musste auch so ein bisschen die Musik ein bisschen lösen von diesem edukativen Ding. Also ich habe irgendwann gemerkt, dass der spielende Musiker dauernd erklären will, was er macht, weil er das halt gewohnt ist. Und musste ich mich irgendwann wieder davon lösen. Also das heißt, es erscheint auch immer mal wieder Musik von mir. Aber ich spiele schon regelmäßig. Aber es ist wie soll ich sagen, es ist, mir machen so viele Sachen Spaß, dass ich jetzt so der nicht mehr bin, der so, für den ist die Gitarre das Ein und Alles und die Musik ist das Beste, was man machen kann. So bin ich einfach nicht mehr. Und ja, das war gut.
Spielst du alle paar Wochen mal in einem Jazzclub oder wie kann ich es mir vorstellen? Oder
nee, gar nicht. Nee, in einem Club spiele ich gar nicht mehr. Also alles an Clubs regt mich auf. Also ich würde nicht mal mehr Lust haben, Booking-E-Mails zu schreiben. So, wir könnten auftreten, können wir einen Termin finden, das langweilt mich. Ich finde, das Leben ist zu kurz für sowas.
Okay, aber wenn jetzt das Konzert oder keine Ahnung, Konzerthaus, irgendwas kommt, Zürich oder Kulturbühne Zürich und sagt, haben Sie Bock, bei uns zu spielen?
Ja.
Ein Jazzkonzert irgendwie am 12.10., dann würdest du sagen, kann ich machen, oder? So.
Wenn das passiert, würde ich wahrscheinlich sagen, ja, mache ich. Ja, okay. Wahrscheinlich schon. Ja.
Okay, aber das sind so Occasions, wo du sagst, du spielst oder Aufnahmen.
Ja, also logisch. Es macht mir immer noch wahnsinnig Spaß. Ich glaube, man muss halt so, das ist sicher auch für die jetzt zuhören, das wahrscheinlich, die werden das nicht so in ihrem täglichen Umgang irgendwie alles wissen, wie das aussieht in der Musikbranche. Es ist halt wirklich eine Branche, wo man für das, was man da dann rausbekommt, extrem viel macht. Also man kann sich eigentlich vorstellen, wenn alle so arbeiten würden wie die in der Musikbranche, dann würde es überall, glaube ich, noch mehr aufwärts gehen, weil man muss wirklich extremst viel leisten und das, was man dann wieder zurückbekommt, ist dann teilweise schon ein bisschen wenig. Und genau.
Ich kenne es ja, ich habe als Student ja auch so auf Hochzeiten viel gespielt, so kommerziell. Da fährst du mittags los und kommst dann um 3 Uhr morgens wieder heim.
Genau.
Und das ganze Wochenende ist völlig im Eimer dafür, dass du halt dann ein paar hundert Euro bekommen hast irgendwie.
Genau.
Wenn überhaupt. Also das, klar, als Jazzmusiker hast du vielleicht diesen Hardcore-Entertainment-Faktor, aber trotzdem, ja. Okay, also ich verstehe. Also das heißt, die Musiker-Brand, die tritt so ein bisschen in den Hintergrund, kann alles, muss aber nicht mehr.
Genau.
Und du stehst jetzt in Zukunft eben für Business Consulting und jetzt zunächst oder in der Phase für die etwas konservativen Berufe wie Legal, Steuern.
Yeah. Du findest das konservativ? Ich finde es gar nicht so konservativ. Ich finde es eigentlich total geil.
Ja, ja, nein, aber.
Ich weiß, was du meinst.
Anders als jetzt zum Beispiel die Marketing-Bubble oder die Musiker oder die Extremsportler oder sowas.
Ja, klar. Ja, ja, absolut richtig.
Weil klar, Steuerberater, Anwälte denken ja schon in gewissen geordnete Strukturen meistens.
Ja, absolut.
Ja, cool. Max, wer immer dich erreichen will, der findet dich in den Shownotes natürlich.
Genau.
Aber auch einfach mal Max Frankl googeln.
Genau. Googeln ist immer eine gute Idee. Oder auf LinkedIn finden oder auf Instagram finden. Ist eine gute Idee.
Also LinkedIn verlinke ich auf jeden Fall auch in den Shownotes. Und ja, vielen, vielen Dank für das echt tolle Gespräch, weil es ist halt einfach eine besondere Story. Ja, nicht so, ja, wollte schon immer machen und hab's jetzt einfach gemacht, sondern auf Umwegen kommst du dann irgendwie an, woran du wahrscheinlich vor 20 Jahren noch nie gedacht hast.
Absolut nicht. Also
genau.
Ich habe da absolut
nicht. Wege auch wieder irgendwie gekreuzt.
Ja, genau. Nee, ich habe da absolut nicht dran gedacht. Und erstmal danke fürs Gespräch. Hat super viel Spaß gemacht. Aber ich habe einen Gedanken gehabt schon ziemlich früh. Und zwar, ich habe überlegt, was macht Menschen eigentlich wirklich glücklich? Und ich glaube, ich bin draufgekommen, wenn sie das entfalten können, was sie wollen. So, wenn man sich selber entfalten kann mit seinen Talenten, mit seinen Wünschen, mit seinen Träumen. Und das habe ich immer gemacht. Und deswegen ist da, glaube ich, so ein Weg rausgekommen, der, cool, der irgendwo begonnen hat und dann irgendwie ganz anders weitergeht.
Genau, das ist vielleicht nochmal ein ganz wichtiger Punkt, ganz am Schluss. Authentizität und das machen, was du gerne machst, damit du auch wirklich aufblühst in dem, was du tust, oder?
Ja, absolut, absolut. Also das ist für mich essentiell und ich weiß auch, dass viele das nicht können, weil es einfach schwierig ist, weil man einfach Verpflichtungen hat und so weiter. Aber ich habe mich entschieden mit meinem Weg, gerade als Musiker, was ein vollkommen verrückter Karriereplan ist, das eben umzusetzen und bin damit durchgekommen. Und jetzt mache ich halt, was mir Spaß macht. Und das ist halt jetzt so, ja.
Cool. Gut, jetzt hast du noch einen letzten Satz oder den du allen Zuhörenden, Zuschauenden mitgeben willst?
Ja, ich glaube, das beste Investment ist immer in einen selber. Es gibt ja viele so Leute, die sagen, ja, musst du mal das Anlageprodukt probieren oder das ist jetzt der neue heiße Scheiß oder investiere in mein Startup. Ganz ehrlich, ich finde, die beste Investition ist immer in die eigenen Fähigkeiten, weil da hat man einen Return, da kann man bei anderen Produkten davon träumen. Und nicht nur eben den finanziellen Return, sondern auch das, wie es einem dann geht. Also ich finde, die eigene Weiterentwicklung ist wahnsinnig wichtig. Das heißt, wenn ich jetzt hier Zuhörenden irgendeinen Tipp geben darf, dann einfach überlegen, was will ich eigentlich, wo will ich hin, was kann ich, was interessiert mich und dann einfach ohne Furcht den Weg gehen und mutig sein, weil das braucht man natürlich und das wissen wir beide in der Musik, du musst mutig sein, wenn du auf die Bühne willst, du kannst dich dann nicht verstecken und deswegen, ich würde das auf jeden Fall mitgeben, dass man das macht und wenn man Hilfe braucht in Personal Branding oder digitalen Marketing, kann man auf jeden Fall Max Frankl googeln und dem mal eine Mail schicken und fragen, ob er eine Idee hat.
Cool. Cool. Max, vielen Dank.
Super. Gerne.
Und ja, bis bald hoffentlich.
Absolut, Max. Bis bald. Hat Spaß gemacht.
Mich auch. Ciao.